Lasst uns hören das Evangelium, wie Johannes es aufgezeichnet hat für uns im 6. Kapitel. Als nun das Volk sah, dass Jesus nicht da war und seine Jünger auch nicht, stiegen sie in die Boote und kamen nach Kapernaum und suchten Jesus. Und als sie ihn fanden am anderen Ufer des Meeres, fragten sie ihn: Rabbi, wann bist du hergekommen? Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht um Speise, die vergänglich ist, sondern um Speise, die da bleibt zum ewigen Leben. Dies wird euch der Menschensohn geben, denn auf ihm ist das Siegel Gottes des Vaters. Da fragten sie ihn: Was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Jesus antwortete und sprach: Das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm: Was tust du für ein Zeichen, auf das wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter haben Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht: Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift, durch das wir den Herrn bitten, heute zu uns zu reden, ist ein Teil der Davidsgeschichte, die wir aus dem Alten Testament gelesen haben. Und besonders ist es aus der Geschichte die Geschichte in der Geschichte, nämlich das Gleichnis, das der Nathan, der Prophet, dem David vorgehalten hat. Und darin, so will mir scheinen, ist eines der ganz wichtigen Worte, dass Nathan den David konfrontiert hat und gesagt hat: Du bist der Mann. Dies ist eine Geschichte, die vor allem die Sünde des Mannes betrifft. Vielleicht aber, so wollen wir hoffen, können auch die Frauen mit hineinkommen in die Geschichte und ihr Schicksal drin sehen, sodass wir den Text erweitern können und sagen: Du bist die Frau. Und wenn wir nicht streng Mann und Frau unterscheiden wollen, dann lasst uns doch das gute deutsche Wort nehmen, das wir im Englischen ja immer vermissen, wenn wir Mann und Frau zusammenfassen und hören, dass Nathan sagt: Du bist der Mensch. Ja, bin ich der Mensch? Wie gesagt, es ist vor allem eine Geschichte um den David herum. Lasst uns ein wenig in sie hineinschauen und sehen, was einiges der Bedeutung sein mag in der Geschichte. Kennen wir ihn? Kennen wir ihn, den David? Kennen wir den Mann? Kennen wir die Frau, die in der Geschichte vorkommt? Ja, wissen wir etwas vom Menschen? Dem Mann wird die Schuld zugesprochen hier, für was er getan hat, was wir gleich noch ein wenig näher besehen wollen. Ein Beweis dafür, was wir in unserer eigenen politischen Situation heute ja so viel sagen, dass auch der König nicht außerhalb des Gesetzes ist. Er wurde gefangen im Gesetz der Menschen. Die Frau, als sie auf ihrem Dache war, sich badete und David sie sah von seinem höheren Dache aus, wurde sie einfach nur zu David hinkommandiert oder wie einige Ausleger auch spekulieren, hat sie vielleicht mit ihrer Koketterie gespielt? War, was da passierte, consensual sex, wie wir auf Amerikanisch sagen würden? Wie dem auch sei, der Text sagt es nicht. Der Text gibt die Schuld dem Mann, nicht der Frau. Und doch geht es hier um den Menschen. Es geht um die Sünde des Menschen. Die Heilige Schrift ist voll von Anfang bis Ende mit diesem Begriff, mit dem wir in diesem Lande so viele Schwierigkeiten haben, besonders wenn wir ihn an die Erbsünde klemmen und an Adam und Eva. Wir lesen Big History und sagen, oh, wir haben gar keine Sünde. Wir in unserer Entwicklung sind nur Unvollkommenheiten. Wir haben Unvollkommenheiten und keine Sünde. Ist dem so? Was kann diese Geschichte dazu sagen? Also, zu Davids Sünde. Erst einmal die Geschichte und das Gleichnis. Angefangen mit dem Gleichnis. Nathan, der Prophet, wird zu David geschickt, der Ehebruch begangen hat mit der Bathseba, und konfrontiert den König und kann es, und auch hinterher bleibt er immer der Vertraute des Königs. Er wird nicht, weil er nun ein Feind des Königs ist, weggeschickt oder umgebracht. Das Herz seines Gleichnisses ist klar. Da waren zwei Männer, sagt er. Der eine war reich, der andere war arm. Der eine hatte viel Kühe und Schafe, der andere hatte nur, ganz sentimental ausgeführt, nur ein Schaf. Und das hat er bezahlt und das hat er nun in seinem Schoß und das ist wie ein Pet. Und hier ist das Wort. Als er Besuch kriegte und dem was vorsetzen wollte, war es ihm zu schade, etwas von seinem Reichtum zu nehmen und dem Gast vorzusetzen. So nahm er dann das Schaf des armen Mannes und bereitete das zu als Gabe für den Gast. David antwortet darauf und wie wir wissen, spricht sich sein Todesurteil. Und wir müssen es hören mit all der Leidenschaft, derer David fähig war. Das ist ein Mann des Todes. Das ist ein Mann des Todes. Und da kommt Nathan zu Wort zurück. Und du bist der Mann. Und du bist der Mann. Ja, was war die Geschichte? Oh, wir wissen es ja. Es war Krieg, die Soldaten waren alle eingezogen, der König war zu Hause, war auf seinem Dach, das höher lag als das Dach der Bathseba. Bathseba nahm Bad und David wollte sie. Darf ich es mal deutlich sagen, es war ja nicht, dass er unbedingt eine Frau für Sex brauchte. Denn er hatte, wie der Text uns ja sagt, all die Frauen aus dem Hause Saul geerbt und hatte auch eine ganze Reihe Konkubinen. Wir leben in der Zeit der Polygamie und der Konkubinen. Es gab eigentlich keine Entschuldigung für David, als die er wollte. Also lässt er sich die Bathseba holen und dann passiert, sie wird schwanger. Was nun? Und dann kommt die Geschichte, dass er den Uriah, ihren Mann, heimholen lässt, damit er bei ihr schläft und er ihm dann das Kind unterschieben kann. Und Joab und Uriah will nicht. Da bleibt dem David, war er ja gar nichts übrig, er ist in der Klemme. Und sagte dem Joab Bescheid, na, stell ihn mal da an die Front, wo was passieren kann. Und Joab, der General, macht auch mit. Und, wie gesagt, Uriah stirbt und dann geht's los. Du bist der Mann. Und das hat Konsequenzen. Und die werden wir uns auch ein wenig anschauen. Die Konsequenzen, dass der Tod und das Schwert in Davids Familie bleiben, obwohl ihm vergeben wird. Wie sieht das aus? Das erste Wort, was auffällt in dieser Geschichte, ist, dass Nathan dem David gegenüber sagt, in unserer Übersetzung, warum hast du getan, was dem Herrn missfiel? Oder eine andere Übersetzung, warum hast du solch schlimme Tat getan? Sie war schlimm. Was daran? Unversehen. Das Ergebnis ist, dass in der Konfrontation David einsieht, was er getan hat und seine Sünde bekennt. Und sagt dem Nathan klipp und klar, ich habe gesündigt. Und er sagt es noch deutlicher, ich habe gesündigt vor dem Herrn. Ich habe nicht nur der Bathseba Unrecht getan. Ich habe nicht nur Unrecht getan, wie ich Uriah behandelt habe. Ich habe gesündigt vor dem Herrn. Nichts blieb mehr. Und da sagte der Nathan dann, und das ist ja das Wunder mit dem Gott Israels und Jesu Christi. Da sagt der Adam und da sagt der Nathan ganz knapp und kurz, darum ist dir auch deine Sünde weggenommen worden und vergeben worden und die Todesstrafe, die du dir zugezogen hast und dir selber ausgesprochen hast, ist damit aufgehoben. Na, das ist schon etwas. Was wir hier nicht haben, ist irgendein Kommentar, was wohl im Inneren dieser Leute vorgegangen sein mag. Was ist in Bathseba vorgegangen? Was hat die sich gedacht, als die dem David nachgab. Wollte sie wirklich ein bisschen? Oder ist sie total überfordert und überrumpelt worden? Wir wissen es nicht. Wir wissen es auch nicht. Wir können nur ahnen, warum der David so grausam, so gemein war in allem, was er tat. Wir wissen auch nicht, warum Uriah, der Ehemann, zum Beispiel den Brief mitgenommen hat von seinem Urlaub an seinen General, den David geschrieben hatte. Hat der Uriah was geahnt? Wir wissen nicht, was in ihm vorgegangen ist. Und wir wissen auch nicht, was in Joab, dem General, vorgegangen sein mag, dass er diese Sache mitgespielt hat. Das Wort steht, du bist der Mann. Und wie ich sagte, lasst es uns nicht vergessen, Nathan bleibt der Vertrauensmann. Alles hängt dran an der Vergebung. Ich habe euch schon mal eines meiner Beispiele gesagt und sage es nochmal, denn es spricht immer wieder von mir. Als ich zurückflog, weil mein Vater im Sterben lag, war es mir sehr wichtig, meinem Vater, und da war man eben 61 Jahre alt, ihm zu sagen, dass es mir wehtat, was ich getan hatte, was unser Verhältnis belastet habe. Bitte, Vater, vergib mir. Alle die Momente, für die ich verantwortlich bin, dass wir uns gestritten haben, dass wir im Zorn lagen, dass ich dich beleidigt habe. Und was hat er gesagt? Er lief da im Bett, konnte nicht mehr sitzen und stehen und sagte zu mir, mein Junge, das war dir alles vergeben, bevor du es getan hast. Ich sage, wieso? Du bist mein Sohn. Das ist Vergebung. Alles war neu geschaffen. Und meine Frage, um weiterzugehen, ist, schaut in euer Leben, ist da vielleicht irgendwo hier und da eine Verstrickung, die ihr nicht ändern könnt, die nur zu lösen ist, indem ein neues geschenkt wird, indem Vergebung dargereicht wird. Ein paar Punkte, die wichtig sind in dieser Geschichte. Wir haben also gehört, unser Text sagt es, die Sache missfiel dem Herrn. Also David sündigte vor dem Herrn. Es war eine schlimme Sache. Es war eine schlimme Sache, dass dem reichen Mann sein Schaf zu schade war, um seinem Gast vorzusetzen. Es geht nicht nur darum, dass er den anderen beleidigt hat. Es geht darum, dass Gott, und in Jesus Christus wissen wir das ganz bestimmt, die Ungerechtigkeit dieser Welt im Ersetzen begriffen ist, indem Gott der Gerechte Gerechtigkeit schafft durch die Menschen, die er gerecht macht. Das ist das Reich Gottes. Und da passt Sünde nicht hinein. Lass uns mal genau hinschauen. David ist nicht in seine schwere Lage gekommen, weil er Ehebruch begangen hätte. Ehebruch ist gar nicht die Frage. Das Sexuelle spielt überhaupt keine Rolle. Und ich glaube, die Kirche ist auf total falscher Bahn, wenn sie durch die Jahrhunderte immer gesagt hat, dass das Sexuelle das Problem ist, dass das die Sünde ist. Das ist es ja gar nicht. Worum es hier geht, ist, dass es ein Bruch vor Gott ist, der darin besteht, dass er einen Mord begangen hat an Uriah und dass er das Weib an sich gerissen hat. Das sind die zwei Probleme, die die Schrift genau ausführt. Mir missfiel das, lässt Gott durch Nathan sagen, weil du den Uriah getötet hast durch das Schwert der Ammoniter und weil du das Weib dir angeeignet hast. Es ist eine Schuld gegen Gott. Nun sollen wir mal daran festhalten, selbst wenn die vergeben wird, was ja kommt, was allerdings bleibt, ist eine Auswirkung der Sache in der Welt. Es muss ja alles rearrangiert werden. Es wird rearrangiert im Leben von David. Tod bleibt in seiner Familie. Seine drei Söhne werden alle getötet im nächsten Jahr. Und den Sohn, den die Bathseba gebiert, stirbt auch. Und doch ist da was dran an der Vergebung. Doch ist da was dran. Lass mich noch mal auf das andere Beispiel hinweisen, das ich aus meinem Leben euch schon erzählt habe. Als ich so 7 war, meine Eltern waren verantwortlich für das Säubern des Treppenhauses. Vater trug die Eimer mit Wasser raus. Ich kam von der Schule und sagte, lass mich helfen. Sagt er, nee, du stolperst. Ich habe das trotzdem gemacht und bin gestolpert und das Wasser ist die Treppe runtergelaufen und an der Wand lang gelaufen. Ja, was nun? Mir war vollkommen klar, ich sage, nun muss ich bestraft werden. Sagte, okay, lass uns in die Küche gehen, hat er mich übers Knie genommen, hat er oft gesagt, du hast eine Wahl von 3 Sachen, entweder meine Hände oder ein Kleiderbügel oder ein Stock. Sag ich, deine Hände. Hat mich übers Knie genommen, hat mir ein paar ordentliche auf den Hintern gehauen. Und wie er mir später gesagt hat, hat er mich dann wieder hingestellt. Und er sagte, ich konnte meine Tränen nicht halten. Als in dem Augenblick du zu mir sagtest, so Papa, und was machen wir jetzt? Das zeigte, dass irgendwas geschehen musste, damit das Verhältnis wiederhergestellt werden kann. Eine Sühne war notwendig. So oft, wenn wir was gegen die Mutter begangen haben, sagt die Mutter, ah, das ist nicht so schlimm, und vergiss das, Mann. Und dann hat sie 3 Tage mit uns nicht geredet. Das war die Hölle. Bei Vater war es klar wieder eingesetzt, als der Mann war. Lasst uns nicht vergessen, der David hat eine krumme Tour gemacht hier. Er hatte es nicht nötig, aus physischen Gründen die Bathseba zu sich zu holen. Sein Problem war, da hat er was aus dem Weg geräumt und da hat er sich was angeeignet. Er hat es aber kapiert und dann kam sein Bekenntnis, ich habe gesündigt. Das Todesurteil, das durch das Bekenntnis aufgehoben wurde und ihm wurde vergeben. Dadurch war die Sache, wie in meinem Fall mit meinem Vater, die Sache zwischen Gott und David war wieder in Ordnung. Er brauchte nicht zu sterben. Die Sühne war notwendig. Jetzt war der Weg frei, wieder König zu sein, wenn er auch die Folgen tragen musste. Zum Schluss, so what? Worin leben wir? In Sünde? Habt ihr ein Gefühl dafür? Oder haben wir nur hier und da eine Verfehlung in der Entwicklung eingeschlagen? Oder meint die Verfehlung in der Entwicklung vielleicht sogar die Sünde? Denn hinter allem steht ja das Wort des Evangeliums. Der Herr will nicht, dass der Sünder sterbe. Der Herr hat nicht gewollt, dass ich sterbe mit den Sünden, die ich begangen habe. Der Herr hat nicht gewollt, dass du stirbst in deiner Sünde, sondern dass der Sünder, die Sünderin sich bekehre und lebe. Und das fängt an mit dem Bekennen. Dann kommt die Vergebung. Und dann kommt das Neue. Das Evangelium ist ausgerichtet nicht auf das Alte, sondern auf das Neue, was geschenkt wird. Uns wird Neues geschenkt bis zum letzten Atemzug. Was man Luther nachsagt, eine nette Geschichte über Luther. Was würdest du tun, wenn du morgen sterben würdest?
Und er sagt, dann würde ich heute einen neuen Apfelbaum pflanzen. Die Zukunft. Jetzt versteht ihr auch, warum mir das Losungswort von meinem Tag meiner Geburt so wichtig ist. Aus Jesaja. Mir war bange um Trost. Oh, wie oft war mir bange um Trost. Aber du hast meine Sünden hinter dich geworfen. Es ist neu. Es ist neu. Es ist neu. Amen.